Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Zu Beginn möchte ich noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns auch nun diesen Nachmittag schenkst, wo wir miteinander dein Wort studieren dürfen. Wir bitten um deine Hilfe, um deine Gnade, dass du uns Konzentration, Spannkraft und Freudigkeit schenkst, um dein Wort zu studieren, und hilf uns, dass wir darin dich und deine Herrlichkeit finden. Amen. In unserer fortlaufenden Betrachtung des Buches Daniel, Kapitel für Kapitel, sind wir letztes Mal bis Kapitel 8 gekommen. Aber nicht fertig. Und darum, weil wir eigentlich nur bis Vers 7 gekommen sind, möchte ich nochmals von Anfang an lesen, ganz kurz die Verse nochmals erläutern, bis Vers 7, und dann gehen wir richtig los mit Vers 8 und folgende. Im dritten Jahr der Regierung des Königs Belsazar erschien mir Daniel ein Gesicht nach demjenigen, welches mir im Anfang erschienen war. Und ich sah im Gesicht, und es geschah, als ich sah, da war ich in der Burg Susan, welche in der Landschaft Elam ist. Und ich sah im Gesicht, und ich war am Fluss Ulai. Ich erhob meine Augen und sah, und siehe, ein Widder stand vor dem Fluss. Er hatte zwei Hörner, und die zwei Hörner waren hoch, und das eine war höher als das andere. Und das Höhere stieg zuletzt empor. Ich sah den Widder nach Westen und nach Norden und nach Süden stoßen. Und kein Tier konnte vor ihm bestehen. Und niemand rettete aus seiner Hand. Und er handelte nach seinem Gutdünken und wurde groß. Und während ich Acht gab, siehe, da kam ein Ziegenbock von Westen her über die ganze Erde, und er berührte die Erde nicht. Und der Bock hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. Und er kam bis zu dem Widder mit den zwei Hörnern, welchen ich vor dem Fluss hatte stehen sehen, und er rannte ihn an im Grimm seiner Kraft, und ich sah ihn bei dem Widder anlangen, und er erbitterte sich gegen ihn, und er stieß den Widder und zerbrach seine beiden Hörner. Und in dem Widder war keine Kraft, um vor ihm zu bestehen. Und er warf ihn zu Boden und zertrat ihn, und niemand rettete den Widder aus seiner Hand. Wir haben letztes Mal gesehen, diese Prophetie wurde gegeben im Jahr 547 vor Christus. Also noch während der babylonischen Gefangenschaft der Juden. Das war das dritte Jahr Belsazars. Und Daniel hatte eine Vision von zwei Tieren. Er sah einen Widder und einen Ziegenbock. Nicht wahr? In Kapitel 7 hatten wir eine Vision, einen Traum von Daniel mit vier Tieren. Und da haben wir gesehen, das waren die vier großen Weltreiche, die ab der Zeit von Daniel in der Geschichte auftreten sollten, nämlich Babylonien, Medo-Persien, Griechenland und Rom. Und schließlich kam dann die Prophetie über das zukünftige Reich Gottes, wenn der Menschensohn die Weltherrschaft übernehmen wird. Nun, hier in Kapitel 8 haben wir zwei Tiere vor uns. Und zwar wird das zweite und das dritte Reich aus dem Traum in Kapitel 7, das Medo-Persische Reich und das Griechische Reich, hier nochmals im Detail beleuchtet. Jetzt dargestellt unter diesen beiden Tieren, der Widder und der Ziegenbock. Gerade vor wenigen Tagen hat mich jemand gefragt, ja, was ich denn von dieser Auslegung halte, ob ich das auch so sehe, dass da in Daniel 8 die USA prophezeit sei. Und ich wollte ein bisschen mehr Erklärungen dazu, und er hat mir dann erklärt, das war ja so im Golfkrieg, das ist ja das erste Mal in der Geschichte so gewesen, dass ein Flugzeug wirklich von Amerika her bis zum Zielgebiet im Nahen Osten direkt Flug gemacht hat, nämlich mit diesen B-52-Bombern. Das sind ja diese riesigen Kolosse, die ganze Bombenteppiche abwerfen können. Und das sei doch genau dieser Ziegenbock, der von Westen kommt, über die ganze Erde, und er berührte die Erde nicht. Das sind doch genau diese B-52-Bomber. Musste ich ihm sagen, vollkommen falsch. Stimmt überhaupt nicht. Also so geht das nicht mit Bibelauslegung. Kapitel 8, Vers 20. Der Widder mit den zwei Hörnern, welchen du gesehen hast, sind die Könige von Medien und Persien. Also, Medien und Persien, das ist nicht der Irak. Natürlich Medien, Kurdistan, das gehört zum heutigen Irak, aber wo ist dann Assyrien? Das ist ja neben Kurdistan das Nord-Irak-Gebiet, war ursprünglich Assyrien im Altertum, und der Süden Babylonien. Nein, die Bibel sagt hier, der Widder, das sind die Könige von Medien und Persien. Und dann Vers 21, und der zottige Ziegenbock ist der König von Griechenland. Also ist doch ganz klar, das ist nicht die USA, wenn die Bibel sagt, das ist Griechenland. Dann ist es eben Griechenland. Also so darf man mit der Bibel nicht umgehen, sondern muss genau das sehen, was hier steht. Und es wird uns sogar so einfach und leicht gemacht, das wird ja sogar noch gedeutet. Also, wir haben letztes Mal gesehen, der Widder stellt Medo-Persien dar. Auf dem Skript, Kapitel 8, zu Vers 3. Der Widder ist Medo-Persien nach Kapitel 8, Vers 20. Und das sind zwei Hörner. Das stellt dar, es war ein Doppelreich. Die Meder und die Perser haben zusammen dieses Weltreich gebildet. Aber der Bibeltext sagt, ein Horn ist höher. Nicht wahr? Und von dem Höheren wird sogar gesagt, und das Höhere stieg zuletzt empor. Nun, ab der Eroberung von Babylon durch die Perser und Meder war immer ein Perserkönig an der Spitze. Der erste war König Kyros, der dann auch die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft heimgehen ließ. Und danach, das waren immer Perserkönige. Es gab Unterkönige, zum Beispiel Darius der Meder in Daniel 6, den hatten wir ja schon ausführlich behandelt. Das war ein Unterkönig, eben ein Meder, der war also von dem Volk der Kurden. Die Kurden sind ja stolz, dass sie Meder sind. Kann man den Kurden sagen, übrigens von euch, steht auch in der Bibel, zum Beispiel Daniel 6, aber dann auch Daniel 8 und noch viele andere Stellen. Also, früher waren die Meder die Stärkeren, aber dann waren immer ein Perser. Und darum stieg das andere Horn später hoch, aber war höher. Das sind die Perser. Und dann wird gesagt, er stand vor dem Fluss Ulai. Das heißt also, im Osten. Und von dort her rückte Medo-Persien in der Geschichte auch wirklich vor. Vers 4 beschreibt, dass dieser Widder in drei Himmelsrichtungen stieß. Nach Westen, nach Norden und nach Süden. Und in der Geschichte war das wirklich so. Nach Westen, Mesopotamien, also heutiger Irak, Syrien, Kleinasien mit Türkei, Mazedonien, nach Norden, Thrakien, Armenien, Gebiete bis Turkmenistan, nach Süden, Libanon, Israel, Ägypten. Und der Vers sagt, haben wir gelesen, kein Tier konnte vor ihm bestehen und niemand rettete aus seiner Hand. Und er handelte nach seinem Gutdünken. Circa 2 Jahrhunderte lang war die medopersische Macht absolute Nummer 1. Niemand hatte etwas zu melden. Aber dann kommt eben Vers 5 mit dem zotigen Ziegenbock von Westen. Und die Erklärung gibt uns Vers 21, das ist Griechenland. Und Vers 21 sagt des Weiteren, und der zotige Ziegenbock ist der König von Griechenland. Und das große Horn, das zwischen seinen Augen war, ist der erste König. Das weist hin auf Alexander den Großen. Und seinen Siegeszug, er kam von Westen her mit einer Armee von etwa 10.000 Soldaten und eroberte die Welt bis nach Indien damals, also bis über den Indus hinaus, heute wäre das Pakistan, erobert er in 13 Jahren und erobert so das gesamte medopersische Weltreich. Die Verse 6 bis 7 zeigen, wie der Ziegenbock diesen Witter im Grimm zerschlägt und vernichtet. Das ist erfüllt worden durch die Vernichtung Medopersiens in der Schlacht bei Granikos, Schlacht bei Issos und der Schlacht bei Gaugamela. Da hat Alexander, dieser junge Mann, dieses Reich am Boden zerschlagen. Und warum steht hier im Grimm? Weil der Feldzug von Alexander dem Großen eigentlich ein Rachefeldzug war für das, was die Perser ihnen circa 150 Jahre früher angetan hatten in diesen schrecklichen persischen Kriegen. Die Griechen hatten zwar heldenmütig schließlich das Großreich Persien in diesen Kriegen besiegt, aber das hat so einen Hass von Generation zu Generation stehen lassen, dass man sagen muss, Alexander hat schließlich das gerecht. Das war wirklich im Zorn, in der Wut gegen die Perser geschehen. Dann haben wir in Vers 8 den Hinweis, jetzt lese ich da eben schon weiter, und der Ziegenbock wurde groß, über die Maßen. Und als er stark geworden war, zerbrach das große Horn und 4 ansehnliche Hörner wuchsen an seiner Stadt nach den 4 Winden des Himmels hin. Alexander wurde enorm groß. Ausgehend von Griechenland in Europa, also kam er über das Gebiet von Mazedonien, Griechenland, nach Kleinasien, Syrien, Israel, Ägypten, Mesopotamien, Persien, Afghanistan, eben bis Indien, damals das pakistanische Gebiet, das Indien war, bis über den Indus hinaus und große Teile Zentralasiens hat er auch erobert. Bis nach Tadschikistan. Also in Tadschikistan gibt es im Norden einen Iskandersee. Iskander ist der Name für Alexander. Das erinnert immer noch an den Feldzug von Alexander dem Großen. Also enorm, was der alles erobert hat, wurde groß über die Maßen. Aber dann geschah es. Mit dem, dass er in Babylon im Jahr 323 vor Christus eben 33-jährig wahrscheinlich Malaria gekriegt hatte, war es fertig. Er starb und dann gab es eben Bürgerkriege. Seine Generäle stritten sich um dieses Großreich und zerrissen es schließlich in 4 große Hauptblöcke auseinander. Wie das hier auf dem Skript erklärt wird, es gab also Bürgerkriege nach Alexanders Tod unter den Generälen und nach der Schlacht bei Ipsos, 301 vor Christus. Das war so ein Markpunkt, den man in der Geschichte, in der Schule gelernt haben sollte. war das Reich auseinandergerissen. Das Reich des Kassander, Mazedonien. Das Reich des Lysimachus, der kriegte Kleinasien und Thrakien. Seleukus, der kriegte Syrien. Aber man muss sagen, das war Großsyrien. Libanon, Syrien, über große Gebiete von heute, etwas Türkei, Aserbaidschan, Usbekistan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Afghanistan, Iran. Gehört alles zu diesem großsyrischen Reich, das bis Indien reichte, also bis heute Pakistan. Und das vierte Teilreich, das Reich des Ptolemäus, der kriegte Ägypten. Und der Bibeltext sagt doch klar, da kamen nach diesem großen Horn, das ist Alexander, ein Horn, da kommen vier Hörner, große, ansehnliche Hörner an seiner Stadt, nach den vier Winden des Himmels. Und wenn man das auf einer Geschichtskarte anschaut, diese Teilreiche, zum Beispiel in dem von manchen gehassten Putzker, den man noch in der Schule im Geschichtsunterricht brauchen musste, das ist ein toller Atlas, sieht man, ja genau, man kann jedes Reich einer Himmelsrichtung schön zuordnen. Also wenn man die Übersicht hat vom Satelliten, ist es genau so. Kassander im Westen, Lysimachus im Norden, Seleukus im Osten, Ptolemäus im Süden. Das geht so klar nach den Himmelsrichtungen auf. So, und jetzt kommt Vers 9, da haben wir noch gar nichts davon gesagt letztes Mal. Und aus dem einen von ihnen kam ein kleines Horn hervor. Und es wurde ausnehmend groß gegen Süden und gegen Osten und gegen die Zierde. Und es wurde groß bis zum Heer des Himmels und es warf von dem Heer und von den Sternen zur Erde nieder und zertrat sie. Selbst bis zu dem Fürsten des Heeres tat es groß. Und es nahm ihm das beständige Opfer weg. Und die Stätte seines Heiligtums wurde niedergeworfen. Also aus einem dieser vier Reiche kommt jetzt wieder ein Horn hervor. Zuerst ist es klein und dann wird es immer größer. Die weitere Beschreibung passt 100% auf eine Person in der Geschichte und das war König Antiochus der IV. Epiphanes. Er regierte 175 bis 164 vor Christus. Er kam aus dem Teilreich der Seleuziden. Ich war Seleukus, bekam ja Großsyrien und die Nachkommen auf seinem Thron, die folgenden auf seinem Thron, die wurden genannt die Seleuziden. Aus dieser Königslinie kam dieser Antiochus Epiphanes, also aus Großsyrien. Und er stieß in seinen Eroberungszügen vor nach Ägypten. Das ist Süden. Nach Mesopotamien. Das ist Osten. Und nach Israel. Das ist hier genannt die Zierde. Wiederholt wird das Land Israel im Buch Daniel genannt das Land der Zierde. Das ist das Land, das herrlichste Land für Gott. Dieses Land, das Gott platziert hat am Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika. Das Land, das von Milch und Honig fließt. Das Land, das Gott nennt mein Land. In 3. Mose und er nennt es auch einmal in Sacharja 2 das heilige Land. Heilig heißt ja abgesondert für Gott, dass Gott ganz speziell geweiht ist. Also jedes Wort hat sich genauso erfüllt. Es wurde groß, ausnehmend groß gegen Süden, gegen Osten und gegen die Zierde. Und dann, was geschah? Es hat sich gewendet gegen das Heer des Himmels und warf es und es warf von dem Heer und von den Sternen zur Erde nieder und zertrat sie. Das Heer des Himmels ist hier eine Bezeichnung für Israel. Und nachher in Vers 12 wird gesprochen von, ich muss das dazu lesen, Vers 12, und das Heer wurde dahingegeben, samt dem beständigen Opfer um des Frevels willen. Und es, also immer dieses Horn, warf die Wahrheit zu Boden und handelte und hatte gelingen. Also, das Heer des Himmels, das ist Israel, das Land, das eben eigentlich Gottes Zeugnisträger sein sollte in der Welt. Und darum wird Israel hier mit den Sternen des Himmels verglichen. Israel hatte die Aufgabe, himmlisches Licht durch das Wort Gottes, das himmlischen Ursprungs ist, das sie bekommen haben, das ihnen anvertraut worden ist, in einer dunklen Welt zu verbreiten. Und der Ausdruck der Fürst des Heeres, nicht wahr? In Vers 11 haben wir das. Selbst bis zu dem Fürsten des Heeres tat es groß. Und es nahm ihm das beständige Opfer weg. Das ist der Gott Israels. Er ist der Fürst des Heeres. Übrigens, an dieser Stelle muss ich erklären, wir haben doch im Alten Testament sehr häufig, aber auch noch im Neuen, den Gottesnamen der Herr der Heerscharen. Adonai Zvaoth. Oder der Herr Zebaoth. Zebaoth, ausgesprochen auf Hebräisch, bedeutet Heere in der Mehrzahl. Zava ist eine Armee, ein Heer. Zebaoth ist die Mehrzahl davon. Der Herr der Heere oder Heerscharen. Was bedeutet das? In der Bibel werden die Sterne des Himmels als Heerscharen bezeichnet. Zweitens werden die Engel bezeichnet als Heerscharen. Und drittens wird die Armee Israels, beziehungsweise alle ihre Kontingente, werden genannt die Heere Gottes. Also der Herr der Heerscharen, das ist der Gott, der die ganze Sternenwelt des Universums, alle Galaxien, alle Sterne in der Hand hält. Es bedeutet aber auch, er ist der Herr, der alle Engelmächte in seiner Hand hat und sie müssen ihm dienen. Die Engel, die treu geblieben sind, die genannt werden die auserwählten Engel und auch die gefallenen Engel, sie müssen ihm zu Diensten stehen, sie können nichts tun, ohne dass Gott es erlaubt. Und drittens, die Armee Israels ist auch in Gottes Hand. Ich kann noch eine vierte Bedeutung anfügen. Wir finden den Namen der Herr der Heerscharen auch in Verbindung mit den Armeen der Völker der Welt. Und das will bedeuten, dass Gott auch die Armeen der ganzen Welt in seiner Hand hat und er steuert den Lauf der Geschichte. Auch die Kriege in der Geschichte sind kein Zufall. Überall können wir sehen, dass Gott die Geschichte in der Hand hat und die Geschichte kein Zufallsereignis ist. Aber hier haben wir eben das Heer des Himmels, das ist Israel, der Fürst des Heeres, der Gott Israels. Und jetzt wird hier gesagt, dieses Horn, Antiochus, nimmt dem Fürsten des Heeres sein ständiges Opfer weg. Das geschah im Jahr 167 vor Christus. Antiochus hat in Israel gewütet. Er hat Jerusalem erobert. Er hat Leute abgeschlachtet, massenweise. Und dann hat er den Tempel in Jerusalem entweihen lassen, indem er ein Schwein auf dem Brandopferaltar opfern ließ. Und er stellte ein Götzenbild auf, dort auf dem Tempelplatz, das seine Gesichtszüge trug. Aber es war ein Götzenbild von Jupiter. Er hat sich also mit Jupiter identifiziert. Und so wurde der Tempel verunreinigt und man konnte nicht mehr opfern. Er hat hebräische Schriftrollen des Alten Testaments vernichtet, was er vernichten konnte. Er verbot die Sabbatheiligung bei Todesstrafe und auch die Beschneidung der Jungs und zwang die Israeliten zum Zeuskult. In dieser Zeit starben viele Treue in Israel, die sich eben nicht zum Götzendienst zwingen ließen. Aber es gab damals eine liberale Partei in Israel, die war sehr aufgeschlossen für diese Kultur mit griechischer Religion, Zeuskult und so. Die waren sehr aufgeschlossen und die haben eben mit Antiochus Epiphanes Hand in Hand gearbeitet. Die hat er verschont, aber die anderen, die wurden blutig verfolgt. Und so wurde also der Tempel entweiht, genauso wie es hier beschrieben ist. Ich lese nochmals Vers 11. Selbst bis zu dem Fürsten des Heeres tat es groß. Denn Antiochus hat sich selber vergöttert. Und es nahm ihm das beständige Opfer weg. Das beständige Opfer ist das beständige Morgenbrandopfer. Das musste ja nach 2. Mose 28 jeden Tag dargebracht werden. Und das Abendopfer. Das waren quasi die Opfer am Anfang und am Ende eines Tages. Um die dritte Stunde am Morgen, das ist im Durchschnitt 9 Uhr, wurde das Morgenbrandopfer auf dem Altar in Jerusalem aufgelegt. Und danach kamen alle freiwilligen Opfer. Was die Leute brachten, oder ihr Sündopfer, Schuldopfer, das wurde alles in den folgenden Stunden dargebracht. Und das letzte Opfer, das man im Durchschnitt um 3 Uhr, nämlich um die 9. Stunde, auflegte, das war das Abendbrandopfer. Und so wurde also das beständige Opfer weggenommen, denn der ganze Opferdienst musste aufhören. Nebenbei gesagt, das sind genau die Eckdaten der Kreuzigung. Der Herr Jesus wurde doch um die 3. Stunde gekreuzigt, um 9 Uhr morgens. Das wissen wir aus den Evangelien. Und um die 9. Stunde, 6 Stunden später, starb er. Und genau als er gekreuzigt wurde, hat man auf dem Altar das Morgenbrandopfer aufgelegt. Und dann während der ganzen Kreuzigung kamen alle anderen Opfer und das letzte Opfer, das Abendbrandopfer, wurde aufgelegt, als der Herr Jesus sagte, es ist vollbracht. Ja, und dann gehen wir weiter zu Vers 13. Das heißt noch zu Vers 12, muss ich sagen. Da wird erklärt, warum das geschieht. Wurde dahingegeben samt dem beständigen Opfer um des Frevels willen. Frevel kann man auch übersetzen mit Abfall. Weil es damals in Israel eben so viele gab, die vom Glauben abgefallen waren. Die modernen, aufgeschlossen waren. Schon damals konnte man modern sein. Das ist nicht erst heute. Und man kann auch sagen, wenn man heute modern ist, ist man ziemlich altmodisch. Ja, eben das waren die sagten, also die sturen da mit der Bibel und so und wollen alles nach der Bibel machen. Nein, wir müssen noch ein bisschen Spaß haben. Die haben übrigens auch ein Gymnasium gebaut, damals in Jerusalem. Das war nicht eine höhere Schule, eine Mittelschule, sondern Gymnasium, das war eine Nacktanstalt. Also ein kann man sagen, ein Olympiastadion, aber das war ja so in der griechischen Kultur, Sport betrieb man nackt. Und darum nannte man das eben ein Gymnasium. Und natürlich die Bibeltreuen, die konnten das nicht akzeptieren. Gott hat nach dem Sündenfall ganz klar die Kleider angeordnet. Und sogar diese Mindestbekleidung von Adam und Eva mit Blättern. Das war ja für Eva etwa so wie ein Bikini. Das reichte nicht. Gott hat nachher Röcke gemacht. Kutonet, das sind dann die langen Kleider. Und Bikini, das reicht nach dem Sündenfall nicht. Und eben, die haben das nicht akzeptiert, dass man Sport unbekleidet macht. Die anderen haben gesagt, das ist nicht mehr so rückständig. Aber hier wird erklärt, dass Gott eigentlich diese ganze Katastrophe damals zugelassen hat, um des Frevels willen. Es war eine Zucht über Israel als irdisches Volk. Und wir haben gelesen, und es warf die Wahrheit zu Boden und handelte und hatte Gelingen. Eine schreckliche Zeit. Und jetzt kommt eine wichtige Frage. Vers 13. Und ich hörte einen Heiligen reden, und ein Heiliger sprach zu jenem, welcher redete, bis wann geht das Gesicht von dem beständigen Opfer und von dem verwüstenden Frevel, das sowohl das Heiligtum als auch das Heer zur Zertretung hingegeben ist? Jetzt kommt die Frage, wie lange lässt Gott das zu, diese Katastrophe? Eben dieser verwüstende Frevel, das nimmt speziell Bezug auf dieses Götzenbild, das Antiochus auf dem Tempelplatz aufgestellt hatte. Und eben, wie lange soll das gehen, dass dieses Opfer weggenommen ist? Der Tempel war unrein, man konnte nicht mehr weiter Gottesdienst feiern. Und Israel, das Heer, ist zur Zertretung hingegeben. Und jetzt kommt die Antwort in Vers 14. Er sprach zu mir, bis zu 2300 Abenden und Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Klingt ein bisschen geheimnisvoll. 2300 Abende und Morgen. Warum werden da nicht einfach die Tage gezählt? Ganz einfach, weil für Gott jedes Morgen- und jedes Abendbrandopfer zählt, das er ja angeordnet hat. Und da wird also gezählt, wie die Morgenbrandopfer und die Abendbrandopfer. So zählt Gott den Tag. Wir können das auch praktisch übertragen, dass wir eben den Tag auch mit Anbetung und Dank für das Opfer von Golgatha beginnen, also Morgenbrandopfer, und auch wieder beenden mit dem Abendbrandopfer. Also für Gott ist es wichtig, und darum zählt er 2300 Abende und 2300 Morgen, aber zusammen gibt das 1150 Kalendertage. Nicht wahr? Und die Erfüllung ist nun so, die Tempelschändung wurde durchgeführt am 6. Dezember 167 vor Christus. Die wird übrigens beschrieben in 1. Makkabäer 1,57. Die Bücher 1. und 2. Makkabäer sind ja Bücher, die wurden geschrieben im 2. Jahrhundert vor Christus. Und die beschreiben genau diese schreckliche Zeit unter Antiochus Epiphanes. Sie sind geschichtlich sehr zuverlässig. Eine Fundgrube von Informationen. Aber wir haben mit der Bibel jetzt gar nichts zu tun. Es war ja so, der letzte Prophet des Alten Testaments war Maleachi, um 400 vor Christus. Und danach kamen keine Schriftpropheten mehr in Israel. Aber man hat dann auch weiter Bücher geschrieben. Und zum Beispiel alle diese Bücher, die heute als Apokryphen bekannt sind, die wurden in der Zeit geschrieben, nach Maleachi, aber noch vor Matthäus, klar. Eben in dieser Zwischenzeit, man sagt, diese 400 stummen Jahre von Maleachi bis auf das Kommen des Herrn Jesus. Da waren keine Propheten mehr da und man hat aber Bücher geschrieben und man sehe, man schaue mal in 2. Makkabäer am Schluss, der Schreiber sagt, nachdem er diese ganze Makkabäerzeit beschrieben hat, es ist nicht lustig, immer Wein zu trinken und auch nicht immer Wasser, sondern ab und zu Wein. Und so hoffe ich auch, dass dieses Buch eben zur Abwechslung beiträgt. Also der Schreiber behauptet nirgends, dass er von Gott inspiriert ist. Kein So spricht der Herr. Diese Propheten gab es gar nicht mehr. Sondern er wollte höhere Unterhaltungslektüre anbieten. Dann sieht man auch, wie unsinnig das war, dass als in der Gegenreformation im 16. Jahrhundert hat man im Konzil von Trient beschlossen, verflucht ist, wer diese Makkabäerbücher, überhaupt alle Apokryphen, nicht als Gottes Wort akzeptiert. Aber es war wirklich so, im Judentum hat man diese Bücher nie als Gottes Wort angesehen. Und hat die aber benutzt, Eben, das waren Bücher, so wie wir andere Bücher haben, zur Information oder zur Auferbauung und so weiter. Und auch der Hieronymus, das war ja ganz ein wichtiger Mann, um 400 nach Christus. Hieronymus hat die katholische Bibel auf Lateinisch übersetzt, die Vulgata, die bis heute die verbindliche Bibel ist. Und er hat in der Vulgata die Apokryphen übersetzt, aber er hat ganz klar gesagt, die gehören nicht zur Heiligen Schrift. Und darum war das ein Problem. Wenn man dann in Trient sagt, ja, verflucht ist, wer das nicht anerkennt, dann hat man eigentlich den heilig gesprochenen Hieronymus indirekt verflucht, weil der sagte, das gehört nicht dazu. Aber es ist nützlich zu lesen und darum haben wir also mit diesen Makkabäern-Büchern, das ist zwar in der Makkabäer, sehr wichtige geschichtliche Informationen. Und jetzt der langen Rede kurzer Sinn, ich komme nochmal zurück. Die Tempelschändung geschah am 6. Dezember 167 vor Christus. Das wird beschrieben in 1. Makkabäer 1. Und das dauerte bis Januar 163 vor Christus. Da wurde der Zionsberg, der Tempelberg, durch die Makkabäer neu befestigt. Und das geschah kurz nachdem der Tempel wieder eingeweiht wurde, nämlich am 4. Dezember 164 vor Christus. Das kann man nachlesen in 1. Makkabäer 4, 52. Und in diese Epoche, also 6. Dezember 167 vor Christus bis eben Januar 163 vor Christus, passen genau die 1150 Tage hinein. Das ist eindrücklich. Hat sich ganz genau erfüllt. Und noch etwas Wichtiges. Die Makkabäer, muss ich schnell erklären, was das für Leute waren. Also dieser Antiochus Epiphanes hat mit der großsyrischen Armee gewütet in Israel. Grauenhaft, brutal. Und da hat ein Mann, er hieß Mattathias, er war ein Priester, aus Modein übrigens. Das ist, wenn man vom Flughafen in Tel Aviv nach Jerusalem hinauffährt auf der Autobahn, dann sieht man immer gut die Ausfahrtbezeichnung Modein. Ja? Und dort hat er gewohnt. Also in Modein, da bei der Autobahn. Und er hat sich gesagt, das kann doch nicht sein, dass wir als Volk Gottes einfach so da abgeschlachtet werden vom Feind. Und er hat mit seinen 5 Söhnen beschlossen, wir machen Widerstand. Wir lassen das nicht zu. Und der hat also in Aktion mit seinen 5 mutigen Söhnen, hat er begonnen, die syrische Armee zu bekämpfen. Und die hatten so Erfolge, dass immer mehr Israeliten sich dieser Bewegung anschlossen. Und viele aus Überzeugung, andere einfach, die schließen sich immer den Stärkeren an, oder? So wie beim Fußball. Wenn Basel gut ist, dann schließt man sich Basel an, und wenn die mal schlecht werden, dann ist natürlich wieder irgendeine andere Mannschaft die Beste, ja? Einfach, dass man immer bei den Besten ist. Aber eben, da haben sich auch manche angeschlossen, aber die Bewegung wurde so stark, dass sie schließlich die Syrer und ihre Armee aus dem Land hinauswerfen konnten. Und da konnte der Tempel wieder neu eingeweiht werden. Die Opfer wurden wieder neu eingeführt, eben wie gesagt, ab dem 4. Dezember 164 vor Christus. Und diese Einweihung, Neueinweihung des Tempels, wurde dann durch ein Fest begangen. Und das ist das Chanukka-Fest. Chanukka heißt Weihe. Also man hat den Tempel neu Gott geweiht und die Makkabäer, also Mattathias und seine Söhne, die haben dieses Fest 7 Tage lang gefeiert. Und zwar haben sie dieses Fest nachgeformt nach dem Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest ist ja ein Fest, das Gott angeordnet hat für Israel. In 3. Mose 23 finden wir die 7 Feste des Herrn. Beginnt mit Passa, Erstlingsfest, das mit der Auferstehung Christi zusammenfiel. Dann das Pfingstfest oder Wochenfest, dann kommt das Neujahrsfest, das Fest des Posaunenhalls, dann Yom Kippur und 5 Tage nach von Yom Kippur Sukkot, das Laubhüttenfest. Das sind die 7 Feste des Herrn. Und das Laubhüttenfest war speziell, denn man feierte da ausnahmsweise Tag und Nacht. Tagsüber und nachtsüber im Tempel. Normalerweise war der Tempeldienst nur am Tag. Und dort auch nachts. Und da hat man diese 4 Leuchter im Frauenvorhof, die nachts beim Laubhüttenfest angezündet wurden, die hat man da auch angezündet. Und so ist das Chanukka-Fest eben das Fest der Lichter im Dezember, das aber nachgeformt worden ist nach dem Laubhüttenfest. Und nicht wahr, was bedeuten eigentlich diese Lichter des Laubhüttenfestes? Der Herr Jesus war in Johannes 7 auch am Laubhüttenfest. Und dann wird in Johannes 8 der 8. Tag, dieser spezielle Tag, der dann an die 7 Tage Sukkot noch angehängt wird, dort hat der Herr Jesus gesagt, Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und damit hat er erklärt, was diese Leuchter, das waren 27,5 Meter hohe Leuchter im Frauenvorhof, mit je 4 Lampen. Und die Lampen waren sehr groß, die fassten über 9 Liter Olivenöl. Und als Docht verwendete man abgetragene Priestergewänder. Und die rabbinische Literatur erzählt, dass überall in Jerusalem, auch in den dunklen Gassen, konnte man das Licht des Laubhüttenfestes vom Tempel her sehen. Und dann erklärte Herr Jesus die Bedeutung. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und das sagte er ja gerade nach dieser traurigen Geschichte von der Ehebrecherin. Und da hat er ja nicht, die war wirklich in der Finsternis. Er hat alles kaputt gemacht. Wirklich. Für einen kurzen Moment hat sie einfach auch ihre ganze Zukunft alles kaputt gemacht. Aber der Herr Jesus hat das nicht irgendwie bagatellisiert, sondern er hat gesagt, geh hin, sündige nicht mehr. Er gab ihr die Möglichkeit, eine radikale Umkehr und einen Neuanfang zu machen. Und darum sagt er, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und ihr Leben war völlig entweiht. Wie der Tempel durch Antiochus Epiphanes. Aber durch Umkehr war eine Neuhingabe und Weihe möglich. Und das zeigt eben das Chanukka-Fest. Es gibt einen Neuanfang. Es gibt völlige Reinigung und Vergebung, wenn man umkehrt. Und das ist so schön in Johannes 10. Dort wird beschrieben, wie der Herr Jesus auch ans Chanukka-Fest ging. Obwohl das nicht ein Fest war, das in der Bibel für Israel angeordnet war, sondern menschlich eingesetzt wurde, er hat dieses Fest auch begangen. Ich lese aus Johannes 10, Vers 22. Es war aber das Fest der Tempelweihe in Jerusalem, und es war Winter. Natürlich, es fällt ja in die Zeit um Dezember. Es war Winter und Jesus wandelte in dem Tempel in der Säulenhalle Salomons. Und Tempelweihe, das ist eben Chanukka. Aber es geht weiter, Vers 24. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, bis wann hältst du unsere Seele hin, wenn du der Christus bist, das heißt, wenn du der Messias bist, so sage es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, diese zeugen von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Und jetzt spricht er von denen, die ihm nachfolgen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren, ewiglich und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Ich war genau an diesem Fest in der Kälte des Winters. In Jerusalem kann es in dieser Zeit schneien. Auch auf dem Tempelplatz kann es Schnee haben. Und der Herr sagt, meine Schafe hören meine Stimme, sie folgen mir. Und dieses Fest erinnert an eine sehr, sehr schwere und dunkle Zeit in der Geschichte Israels. Aber der Herr hat sein Volk durch diese Zeit hindurch gerettet. Und so zeigt der Herr Jesus, meine Schafe hören meine Stimme, sie folgen mir. Ich kenne sie, sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren ewiglich. Das nicht ist im griechischen Grundtext betont, indem nämlich gerade zwei Wörter für nicht nebeneinander stehen. U, me. Das heißt nicht, nicht verloren. Und darum muss man übersetzen mit nicht. Muss es betonen. Die alte Elberfelder hat das so sperrgedruckt. Gehen nicht verloren ewiglich. Ja, er sagt nicht nur, sie gehen nicht verloren, sondern er sagt, sie gehen nicht verloren ewiglich. Genauso wie Paulus das sagt in Römer 8, 37 bis 39. Weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Und er zählt weiter auf und schließlich, wenn das nicht alles ist, sagt er, noch irgendein anderes Geschöpf kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist. Also da zeigt er auch diejenigen, die wirklich wiedergeboren sind. Es geht nicht um die Scheinbekehrten. Die wirklich wiedergeboren, die der Herr Jesus nennt, meine Schafe, die gehen nicht verloren ewiglich. Und dann sagt er noch, wenn das nicht genug ist, niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Und wenn das nicht genug ist, er sagt am Schluss von Vers 29, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins.
Sie hörten soeben von Rogi Libi den ersten Teil des Themas Gründliches Studium des Buches Daniels, Kapitel 8, Vers 9 bis Kapitel 9, Vers 24, sechster Hauptteil.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Rogi Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Rogi Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogelibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.